Herzlich willkommen hier zur zweiten Episode des Podcasts im Zuge der Softwaretechnik-Vorlesung. Ich begrüße diesmal Jonas Hecht aus Weimar von der Cozentric AG. Herzlich willkommen hier und sein offizieller Jobtitel ist Senior Solution Architect. Das heißt, wenn man jetzt im Entwicklerleben, so stelle ich mir das zumindest vor, wird man am Anfang erstmal nur Probleme verursachen, aber wenn man lange genug dabei ist, ist man dann dafür verantwortlich, dann Lösungen herzustellen. Und er ist da schon ein Senior drin sozusagen. Und ja, herzlich willkommen, Jonas.
Danke, Norbert.
Ja, bitte. Viele von Ihnen, ich hoffe mal eigentlich fast alle, kennen ihn vielleicht schon von der Videovorlesung zu CICD. Wo er halt über Softwareautomatisierung und so weiter gesprochen hat. Und genau darum soll es jetzt hier auch gehen, dass wir, das heißt, wir werden so ein paar Fragen beleuchten, was das für eine Bedeutung hat, diese Automatisierung, Virtualisierung, was da für Buzzwords rumspringen in der Industrie. Genau, und dann halt vielleicht kriegen wir auch ein paar War-Stories aus ihm heraus, wo es mal nicht so gut lief und dann mal danach vielleicht gut lief und so weiter. Aber vielleicht stellst du erstmal kurz dich vor und vielleicht deine Firma, damit wir dich das besser einordnen können, was du dann sagst.
Genau, gerne. Ja, also danke erstmal für die Einladung, Norbert. Mein Name ist Jonas Hecht, wie gesagt. Ich bin jetzt seit über 6 Jahren bei der Cozentric AG eingestiegen als IT-Consultant, Senior IT-Consultant und später jetzt halt in die Richtung des Senior Solution Architects, wie es so schön heißt, bei sehr vielen verschiedenen Kunden unterwegs. Also als Consultant, um das so ein bisschen einzuordnen, da ist man mehr so bei einem Kunden längerfristig verhaftet, sage ich mal. Und jetzt bin ich eigentlich so an der vordersten Front immer so auch bei der Projektentstehung dabei. Das macht es für mich, also eigentlich mein Traumjob, weil dann bin ich bei sehr vielen verschiedenen Kunden gleichzeitig unterwegs und sehe extrem viele Probleme, kann viele Proof of Concepts machen, Architektur-Reviews und man hat halt auch direkt so mit vielen Expertenteams zu tun, die so ihre Ideen, die sich so ausgedacht haben, auch vor einem ausbreiten und man kann dann so sagen, so, ja, klingt gut oder könnte man noch besser machen. Also das ist auf jeden Fall sehr spannend, genau. Du hast ja gesagt, ich sollte noch so ein paar Sätze zu mir verlieren. Genau, ich habe bei meinem Werdegang jetzt bei der Cozentric schon mal einen Standort gegründet in Erfurt für die Cozentric. Da bin ich sozusagen Mitarbeiter Nummer 1. Jetzt soll es auch bald irgendwann mal schöne Hoodies dafür geben. Da habe ich dann die 1 drauf. Wohl. Ich bin gespannt. Wir haben ein sehr cooles Team, sind auch schon ziemlich gewachsen. Wir haben jetzt auch in Leipzig einen Standort, also direkt in der Nähe.
Ja, für unsere Studierenden bestimmt interessant, genau.
Danke. Genau, und sind jetzt 14 Leute und ich habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass Standortleiter nicht so mein Thema ist. Ich bin halt lieber fachlich unterwegs, inhaltlich und bin dann zu dem Solution-Architekten gesprungen. Und es ist auch so ein bisschen Herzensthema, weil so vertrieblich, wenn man die Vertriebsleute allein loslaufen lässt und irgendwelche Aufträge an Land ziehen lässt, dann ist man immer als Consultant hinterher erstmal ewig beschäftigt, das wieder so einzunorden, wie das dann irgendwie passt. Und von dem her ist das jetzt wirklich super. Ganz kurz zur Cozentric. Wir sind ein IT-Consulting-Unternehmen mit mittlerweile 600 Leuten europaweit. Also Kern ist jetzt oder Fokus natürlich auf Deutschland, da sind auch die meisten Leute, aber wir haben auch ein paar Standorte in den Niederlanden, Portugal, Serbien und ich vergesse jetzt bestimmt ein bisschen was, also da müssen wir die Kollegen jetzt irgendwie nachsehen. Also kleinster Standort ist Erfurt-Leipzig, aber das ist, glaube ich, gar nicht mehr so lange so. Der Wachstumskurs ist ausgegeben. Und genau davor habe ich tatsächlich ein duales Studium mal irgendwann gemacht. Bin dann.
Was heißt das genau? Vielleicht.
Genau, ich wollte auch gerade sagen, also das macht man ja zusammen mit einem Unternehmen. Also man muss sich dann bei einem Unternehmen bewerben für das Studium sozusagen und man hat so 50% Theorie und 50% Praxis. Also ein bisschen scherzhaft haben immer viele gesagt, ist ja total bescheuert, weil man dann eigentlich in diesen 3 Jahren so viel Stoff macht, wie andere halt in viel längerer Zeit. Aber gerade wenn man so praktisch veranlagt ist wie ich, passt das eigentlich ganz gut. Und man kommt halt sehr schnell in die Praxis rein. Also ich würde eigentlich sagen, dass wir nach 2 Jahren waren wir eigentlich schon mit am Entwickeln. Ah. Und ich hatte dann das Glück, als ich dann aus dem Studium rauskam, da sind wir jetzt auch gleich wahrscheinlich schon so ein bisschen im Inhalt des Podcasts. Aber damals war es so, dass eben viele IT-Abteilungen so strukturiert waren. Es gab so viele Fachentwicklungsteams, also die haben irgendwelche fachlichen Funktionen entwickelt. Und da gab es natürlich auch so ein Betriebsteam oder Teams vielmehr, ganze Abteilungen. Und dann gab es aber meistens auch immer noch so ein Entwicklungsmethoden- und Vorgehensweisen-Team. Da waren eigentlich mehr so Softwarearchitekten drin und ich sag mal ziemlich viele Experten in der Materie, die sich eigentlich nicht so unbedingt damit rumgeschlagen haben, wie man jetzt konkret die einzelne Fachlichkeit entwickelt, sondern wie man die Entwickler überhaupt zum Entwickeln bekommt, weil man muss da so viele Sachen zusammenhalten und dass man Frameworks baut dafür, dass die eben weniger an irgendwelche Technik denken müssen, sondern sich eben auf ihre Fachlichkeit konzentrieren können. Und ich hatte das Glück, dass ich direkt da eingestiegen bin und habe dann sozusagen, auch wenn es ein duales Studium war, habe ich dann so eine direkte Expertendruckbetankung bekommen und das hat dann auch irgendwie so den weiteren Werdegang bestimmt.
Ja, cool. Ja, ja, genau. Also danke für die Überleitung eigentlich und für den Überblick. Du hast gerade gesagt, da gab es so viele Teams. Können wir ja vielleicht mal das kurz ansprechen. Mit der Softwareautomatisierung gab es ja auch so eine neue Rolle des DevOps sozusagen. Vorher gab es ja die nicht. Kannst du vielleicht mal erstmal erklären, wie es vorher war, wo es diese unabhängigen Teams gab nur.
Genau, also normalerweise war es tatsächlich so, dass es eben Softwareentwickler gab und die haben auch Softwareentwicklung studiert, gelernt, wie auch immer, sind halt in die Firma gekommen und konnten und meistens wollten auch nur Software entwickeln. Also sie wollten sich weder so sehr viel jetzt mit vielleicht irgendwelchen Servern oder so beschäftigen, wo ihre Software drauf läuft, noch anderen Themen. Also sie wollten halt wirklich Software entwickeln. Und das reicht aber nicht. Also irgendwo muss ja die Software laufen. Jetzt hat ja jeder von Ihnen auch ein Smartphone in der Hand, also ein bisschen Hardware ist ja übrig geblieben, aber tatsächlich war es ja früher so, dass es halt sehr, sehr große Serverräume gab in jeder Firma eigentlich, die irgendwie ein bisschen Software entwickelt hat, musste die ja auch betrieben werden. Das heißt, da waren dann so große Racks, ne, so Schränke halt, wo so Rechnerblades reingeschoben wurden, die dann irgendwie bei Dell oder HP oder früher sogar bei IBM als Großrechner gekauft wurden. Hatte ich auch noch in der Firma, wo ich studiert habe. Also ich habe da so mal ein bisschen alles gesehen. Und dafür braucht es natürlich einzelne Teams oder eigene Abteilungen sogar, die dann diese ganzen Sachen managen. Also schon allein vom Einkaufen muss diese ganzen Sachen einkaufen, muss erstmal besorgen, anschließen. Man muss Netzwerke legen bis zum Internetanschluss. Also Internetanschluss ist so ein Thema, da macht man sich vielleicht überhaupt keine Gedanken drüber, aber wenn ich jetzt ein Unternehmen habe, was eben über das Internet hauptsächlich verkauft, dann ist ganz schlecht, wenn Internetanschluss mal weg ist. Das heißt, ich muss vielleicht auch redundante Internetanschlüsse sogar haben. Also ich muss mit mehreren Telekommunikationsanbietern da verhandeln, vielleicht sogar noch eine Funkverbindung. Oder ich muss sogar, und das haben auch viele Unternehmen, wo ich unterwegs bin, die Anforderung, dass selbst wenn ein Flugzeug in das Rechenzentrum reinfliegen würde, also wenn das sozusagen zerstört werden würde, müssen alle Systeme weiterlaufen. Das heißt, man braucht geografisch von dem einen Ort, und das müssen, glaube ich, laut Schieß mich tot, das kommt so ein bisschen auf die Regularien an, aber es müssen so mindestens 7 Kilometer weg sein. Das heißt, es ist auch richtig teuer, das zu managen. Dazwischen muss man eine eigene Netzwerkverbindung wieder aufbauen, um diese ganzen Systeme wieder zu synchronisieren. Also man hat da unendlich viele Themen und um die will man sich als Softwareentwickler, wollte man einfach nur Software entwickeln und ja, das läuft dann irgendwo. Aber wo jetzt, weiß ich nicht so genau. Und das war natürlich dann auch so ein bisschen, haben Sie ja bestimmt auch schon 1000 Mal gehört, Conway's Law. Es gab dann halt diese Softwareentwicklungsabteilung oder den Bereich sogar und den IT-Betrieb. Und dazwischen war halt erstmal so ein bisschen so ein Lager. Also das ist ja eigentlich so die Aufteilung von Dev, also Developer, und Ops ist ja Operations oder Betrieb. Also das war im Grunde die Situation vor, ja, als ich mal so eingestiegen bin und dann noch lange Jahre. Und wenn ich jetzt böse wäre, dann würde ich sagen, die hat sich gar nicht so viel verändert. Aber das wird jetzt noch interessant, glaube ich, in den nächsten Minuten im Podcast, dass wir darauf kommen. Aber das war auf jeden Fall so die Trennung, ne? Also es gab wirklich da auch wenige, die jetzt so so auch abteilungsübergreifend miteinander gearbeitet haben. Ich hatte dann auch wieder das Glück, dass in dieser Abteilung, wie ich schon erwähnt hatte, die waren darauf angewiesen, dass der Betrieb mit ihnen super zusammenarbeitet, weil die konnten sich viele Elfenbeintürme und Konzepte ausdenken, wenn das nicht betrieben werden konnte, wenn die Datenbank nicht da war oder wenn der Server nicht da war, den sie haben wollten auf ihrem Schaubild, dann sah es halt schlecht aus. Das heißt, ich bin ganz schnell auch so reingekommen in diese Kreise und habe gemerkt, okay, man muss sich mit den Admins, also ja, so ein typischer Admin, kann man sich vorstellen, muss man sich immer gut stellen und man muss immer, also es gibt bei jeder Firma den Admin, den muss man pflegen, da muss man viele Cappuccinos hinschieben, viele Snickers, viele, jetzt sind wir direkt bei so Tipps, ne, für, aber ja. Den muss man sich warm halten, weil ja, das ist tatsächlich interessant, also viele haben so wirklich so ein Kopfmonopol, wenn dieser eine Admin weg ist, dann sieht es ganz schlecht aus. Auch wenn die Abteilung groß ist, aber es gibt meistens nur wenige, die dann die entscheidenden Applikationen wirklich betreiben können. Das war damals so, wie die Situation heute mit Cloud-Providern ist und so weiter, da kommen wir sicherlich noch drauf.
Ja. Okay, ja, also vielen Dank. Also das heißt, wie lange ist das ungefähr her, so, wo das so typisch oder fast überall war?
Ja, ich würde mal sagen, so 10 Jahre vielleicht.
Ja, also auch nicht so lange eigentlich.
Ist noch nicht so lange. Nee, also bei vielen Unternehmen ist es sogar heute noch so. Also es ist jetzt nicht so, dass, ja. Also es gibt natürlich Marketingfolien und es gibt auch ganz tolle Unternehmen, wo das bestimmt anders ist. Ja, da sind dann immer so die berühmten, die dann immer genannt werden, Netflix, Google und so weiter. Aber es gibt noch viele andere Unternehmen auf der Welt. Ja. Und da ist es definitiv nicht immer der Fall.
Okay, ja, genau. Das ist ein Das ist eine interessante Einsicht. Also, okay, das heißt, es gibt halt diese Zerteilung in diese zwei Teams und jetzt, okay, irgendwo muss die Software drauf laufen, aber wo ist das Problem jetzt hier eigentlich?
Ja, das Problem ist so ein bisschen, das wird man vielleicht am Anfang so, wenn man im Studium ist, noch nicht so wirklich direkt sehen, aber ich glaube, so mit der Zeit wird einem das schon bewusst werden, dass die Software, die ich baue, hatte immer irgendwelche Voraussetzungen, um zu laufen. Also das heißt, ich brauche irgendein Betriebssystem. Wenn ich jetzt Java entwickle, da brauche ich sogar eine JVM auf dem Betriebssystem, die passend ist, um auf dem Betriebssystem zu laufen. Und die muss auch selber in der passenden Version sein. Dann baue ich meine Software, die da drauf läuft, die muss ja kompiliert werden. Und dann geht es natürlich, also jetzt im Studium ist das vielleicht noch relativ, ich denke mal, ein bisschen weniger die Menge, was man vielleicht an Fremdbibliotheken nutzt, an Frameworks, an Zusatzpaketen. Aber das wächst ja an. Also gerade wenn ich dann in die Praxis gehe, da bezahlt einem keiner mehr, dass wir jetzt mal ein neues Logging-Framework schreiben. Dann muss man natürlich eins nehmen, was Industriestandard ist möglichst und muss das einbinden. Und schon hat man eine Abhängigkeit. Und so geht es dann weiter. Also so ein typisches Softwareprojekt hat mindestens 3000 Abhängigkeiten, die alle ja die Basis bilden zu dem, dass meine Software erstmal läuft. Das heißt, ich habe so einen riesigen Blumenstrauß an Sachen. Und wir haben jetzt bestimmt noch einiges vergessen. Die Voraussetzungen sind, damit mein Programm läuft. Das mache ich jetzt lokal bei mir auf dem Laptop, ne, wo wir jetzt auch gerade den Podcast aufnehmen. Da habe ich das so ein bisschen alles im Griff. Da habe ich auch Adminrechte. Ganz wichtiges Thema. Mhm. Wenn ich jetzt aber diese Software nehme und die soll auf irgendeinem Server laufen, dann habe ich da definitiv oder sehr wahrscheinlich keine Adminrechte mehr. Dann muss aber auf dem Server vor allen Dingen die gesamte Umgebung nachgebildet werden. Da brauche ich die ganzen Abhängigkeiten, von denen ich geredet habe. Ich brauche die JVM wieder, wenn ich jetzt in der Java-Welt bin zum Beispiel. Ich brauche die Betriebssystemversion. Ich brauche alles Mögliche, was dazugehört. Und das ist natürlich ein Problem. Das heißt, meine Software ist niemals für sich alleine lauffähig. Sie hat immer Voraussetzungen. Und was ist jetzt passiert zwischen diesen zwei Abteilungen? Also ne, ich habe eine große Entwicklungsabteilung, große Betriebsabteilung. Der Betriebler, der guckt nach seinen Servern, dass die laufen, dass die Datenbanken laufen. Der wird übrigens auch nachts angerufen, wenn die nicht laufen. Also das muss man sich immer noch mal wieder in den Kopf holen. Ne? Also da kann man nicht in Ruhe schlafen, wenn das Zeug nicht richtig läuft. Als Softwareentwickler hat man eine völlig andere Geisteshaltung. Da möchte man vielleicht Features entwickeln, schnell neue Features entwickeln, wird vielleicht auch getrieben vom Projektleiter. Später im Berufsleben ist das dann sind das wirklich nervige Leute. Jetzt ist es vielleicht nur der Professor oder so, der dann nervt, ja, und sagt, ja, wir müssen ja noch ein bisschen was rein in das Programm, aber es hängt ja auch so ein Stück weit dann die eigene Ehre oder was auch immer dran. Und jetzt ist natürlich die Frage, ob man das immer so mit vielen Tests versieht, ob das gut getestet ist, qualitätsgesichert ist, was man da treibt, oder ob man sagt, ja, lieber schnell neue Features. Und dann wird dieses Ding, was ich da gebaut habe, diese Software, die wird dann so über den Zaun geworfen Richtung Betrieb. Und die müssen das Ding einfach ausführen. Die kennen überhaupt keine Rahmenbedingungen und sollen aber dieses Ding, das soll immer laufen. Die werden nachts angerufen, wenn das nicht läuft. Und dann kriegen die natürlich total die Krise, weil die nicht wissen, was wir als Softwareentwickler da gebaut haben, was die uns jetzt rüberwerfen über den Zaun, müssen es aber irgendwie ja ausfallsicher betreiben. Und das, da ist eigentlich immer ein Gap gewesen. Also das ist immer schwierig gewesen, wenn dieser Abstand so groß war. Und deswegen kam natürlich irgendwann mal so dieser Gedanke auf, so das müssten wir irgendwie mal anders machen. Und dann kam so ein bisschen diese DevOps-Bewegung auf.
Ja.
Genau. Und ja, was heißt das jetzt? Ne? Wäre wahrscheinlich so, so eine Frage. Aber ich will dir hier nicht reinquatschen.
Nee, also ich glaube, genau. Also die Anfangsbewegung, um das Problem zu lösen, ist ja praktisch Virtualisierung oder Containerisierung, oder? Dass das somit die erste Maßnahme ist, um dieses Problem zu beheben.
Virtualisierung. Da müssen wir wahrscheinlich nochmal unterscheiden. Virtualisierung tut ja erstmal sozusagen von der realen Hardware, die ich jetzt in meinen Rack stecke, abstrahieren. Also ich habe dann irgendwie so einen großen, kann sich das vorstellen, wie so ein Star Trek Fleet Command. Ja, man sitzt dann da, hat ganz viele bunte blinkende Schalterchen und kann sagen, ich wünsche mir jetzt mal 3 Datenbanken, 5 virtuelle Maschinen und das fährt so aus meinem Pool einfach so hoch. Also ich kann einfach sagen, ja, jetzt ruft der Softwareentwickler an und sagt, ich brauche jetzt 3 neue Windows-Server oder 5 neue Linux-Server. Dann klicke ich mir da was zusammen. Ich gehe gar nicht in meinen Serverraum, sondern solange meine Virtualisierungssoftware sagt, wir haben genug Ressourcen, also das heißt genug CPU-Kerne, genug Speicher und genug Festplattenplatz, kann ich praktisch alles mit Mausklick machen, was ich vorher irgendwie erst einkaufen musste und erst reinstecken, verkabeln und was weiß ich nicht noch alles, Brandschutzvorschriften beachten. Das kann ich jetzt zusammenklicken mit Virtualisierung. Das macht es natürlich, also das ist natürlich eine hohe Effizienzsteigerung. Ich kann meine Hardware besser ausnutzen und so weiter. Allerdings muss man sagen, diese Virtualisierung, die war auch schon zu dem Zeitpunkt, was wir jetzt gesprochen haben, also vor 10 Jahren war das Thema eigentlich durch. Da war alles virtualisiert. Also kein Mensch hat da mehr nur echte Hardware irgendwie gesagt, ich brauche einen neuen Server und kam dann mit echter Hardware um die Ecke. Aber selbst das ist sozusagen noch zu wenig gewesen. Also selbst mit den virtualisierten Servern war es noch so, man hat ja immer noch einen großen Server, also sag ich jetzt mal, ne, man hat jetzt einen Webserver beantragt als Softwareentwickler, also andere Abteilung. Und dann kamen immer so lustige Gespräche zustande. Da hat der Betreiber gebracht, ja, gefragt, wie viele CPU-Kerne brauchst du denn? Da hat der Softwareentwickler gesagt, CPU-Kerne, interessiert mich das überhaupt? Keine Ahnung. wie viel Festplattenplatz brauchst du denn so? Boah, ja, und dann hat man so verrückte Hochrechnungen gemacht, hat dann überlegt, ja, da kommen ja dann 100.000 Nutzer, ne, weil diese mega fancy Software, die wir jetzt geschrieben haben, die werden unglaublich viele Leute benutzen. Und diese 100.000 Software, also natürlich pro 100.000 User pro Sekunde, die da auf mein System einhämmern, die laden dann irgendwelche PDFs hoch und was weiß ich. Und da hat man wilde Hochrechnungen gemacht, hat gesagt, also wir brauchen mindestens 32 Kerne und wir brauchen, 200 Terabyte Festplattenplatz und so weiter. Und hat dann diese Hardware-Dimensionen ja als virtuelle Maschine reserviert, hat gesagt, das ist jetzt der Webserver. Das waren noch mal lange Laufzeiten. Also man muss sich das nicht so vorstellen, dass man zum Mediamarkt geht und sagt, ich kaufe mir da einen Rechner, schmeiß den in mein Rechenzentrum und dann ist der nächsten Tag irgendwie da. Also das waren Monate, die das gedauert hat. Also Vorlaufzeit für so einen neuen Server, 5 Monate war ganz normal, auch wenn das schon alles virtualisiert war. Also das ist natürlich, das sind Zeiträume, ne, das ist krass. Also da kann man nur, das muss man alles irgendwie versuchen abzuschätzen und man hat das natürlich immer falsch vorausgesagt. Also es waren dann natürlich nicht 100.000 Nutzer pro Sekunde, sondern am Anfang, gerade bei so einem neuen Produkt, was ich rausbringe, sind es vielleicht mal 3 am Tag. So. Ja, und dann, bis mal der Vertrieb so weit ist, dass er sagt, wir haben jetzt dieses Produkt draußen und sie haben die richtige Kampagne auf Instagram gefunden, dass da wirklich die 100.000 Nutzer kommen, da vergehen schon mal 3 Jahre. Und so lange eitelt diese Hardware da rum. Und der Admin sieht das, der kriegt graue Haare, weil da kommen ja noch ganz viele andere Anfragen, die wollen alle Webserver, die wollen alle 32 Kerne und 200 Terabyte. Und er sagt, hier, ihr habt sie ja nicht alle, weil so viel Hardware habe ich nicht. Ich habe schon für das eine Projekt so viel reserviert. Die brauchen das gar nicht. Der guckt ja dann, also ein typischer Betriebler hat auch so einen großen, wie im Flugzeug, ja, so ganz viele Schalterchen und Monitore überall und guckt immer nur auf Auslastung. Der guckt dann, wie viel Prozent von meinem RAM ist ausgelastet und so weiter. Und er sieht dann, da ist ja nichts ausgelastet. Und er wird natürlich dann verrückt. Und dann ist natürlich diese ganze Geschichte hochgekommen, kann man denn diese Virtualisierung nicht weiter treiben? Also dann kam eigentlich die Frage der Containerisierung auf. Und also der Punkt ist jetzt interessant, weil die Containerisierung hat nämlich gleichzeitig so ein bisschen diese DevOps-Revolution, würde ich jetzt mal sagen, beflügelt. Und das liegt jetzt wiederum, bevor wir jetzt gleich in die Inhalte gehen, was Container sind, so ein bisschen an dem, was wir vorhin besprochen haben. Wir haben ja eingangs irgendwie erwähnt, die Software, die wir schreiben, ist nie für sich alleine lauffähig. Also die hat immer ganz viele Abhängigkeiten. Und bisher konnte ich das immer nie irgendwo hinterlegen oder definieren. Und jetzt kamen Container auf und Container, also berühmtestes Beispiel ist ja dann Docker. Es gibt jetzt mittlerweile schon viele weitere Container-Engines, aber immer so dieses Flaggschiff. Die kamen sozusagen um die Ecke und haben das revolutioniert, indem sie gesagt haben, jetzt gibt es einen Docker-File. Und dieses Docker-File ist im Grunde, das kann man gar nicht in Gold aufwiegen, weil da schreibt man rein, das ist exakt die Betriebssystemversion. Und zwar, das ist auch das Betriebssystem, also von mir aus Ubuntu, Bionic oder was, oder ein neueres oder älteres, ist ja egal, 2004. Und zwar vom, was haben wir heute, 24. November, das Bilddatum noch dahinter. Also ich konnte ganz genau sagen, dieses Betriebssystem, und das ist dann das Gleiche, was ich vielleicht auf meinem Laptop habe, wo ich entwickle, das ist das Betriebssystem, wo meine Software drauf läuft. So, und dann habe ich in dem Docker-File auch noch gesagt, und ich installiere das Java, die Java virtuelle Maschine, die JVM, und zwar genau von dieser Seite. Ich nehme dieses Binary, immer dieses Binary. Das ist, Sie können sich gar nicht vorstellen, was das ausmacht, wenn ich wirklich definieren kann. Ja? Ich schreibe das als Code hin. Ich kann dieses Docker-File, das kann ich einchecken in eine Versionskontrolle, in den Git. Und das heißt, ich weiß auch noch ganz genau, wenn sich daran was ändert, dann steht das da. Das ist, also das hat sozusagen eine absolute Revolution ausgelöst, weil ich auf einmal nicht nur meine Software übergeben habe oder irgendwie in den Betrieb bringen wollte, sondern ich hatte eine Beschreibungssprache, um alle Abhängigkeiten meiner Software fest in Git zu hinterlegen, also fest in einem Versionskontrollsystem. Und immer zu jeder Zeit zu wissen, wer hat wann was an diesem Ding geändert, wenn denn sich was geändert hat. Weil das war vorher eine völlige Blackbox. Der Betrieb hat nicht gesagt, wann die ihre Server da geändert haben, wann die VMware-Updates eingespielt haben. Die haben auch, da war einfach die Kommunikationslücke so groß. Also das war sozusagen eine Riesenrevolution, die da stattfand.
Ja, cool. Und dann ist der DevOps daraus entstanden oder ist das schon CI, CD? Vielleicht ist das so ein bisschen, ich denke mal, sehr verwirrend vielleicht noch für Studierende, weil das schwingt ja irgendwie alles mit der Container. Okay, also ich glaube, super Sache. Ich kann also nicht nur meine Software, sondern die ganze Umgebung der Software, in die sie läuft, mitdefinieren und dann die ganze Umgebung rumschippern und überall, wo Docker Engine läuft, läuft das Ding dann auch garantiert sozusagen.
Genau.
Das ist, glaube ich, super. Aber ist das jetzt schon der DevOps, nur weil ich jetzt einen Docker-File schreibe oder wie?
Naja, das hatte eine Implikation und die ist auch noch wichtig, denn du hast mich ja auch noch gebeten, dass ich so ein paar Empfehlungen gebe oder ja, zumindest versuche, ne, für deine Studierenden, auf was man so achten müsste. Also was passiert ist jetzt natürlich, auf einmal habe ich als Entwickler, der gesagt hat, ich bin Softwareentwickler, ich entwickle Software, ich weiß nicht, worauf mein Zeug läuft, wusste ich nun auf einmal, ich wurde sozusagen gezwungen, also es war auch für viele Menschen, ne, kommt so ein bisschen auf den Menschentypus an, also bei mir war das so, boah, geil, bei anderen war so, oh Gott, das ist ja irgendwie Infrastruktur, das ist Hardware oder das, also ich will ja eigentlich gar nicht wissen, ne? Und dann musste man sich aber mit diesen Themen beschäftigen. Und das ist natürlich jetzt was gewesen, was dann so ein bisschen auch, also entweder man konnte es für sich nutzen oder man konnte es nicht so für sich nutzen, aber man musste natürlich auch was dazu lernen. Also das heißt, man musste sich mit Betriebssystemen auseinandersetzen. Vielleicht hatte man irgendwie bei sich lokal einen Linux laufen, meistens aber dann doch nicht. Also ich kenne die meisten, haben irgendwie ein Windows laufen oder vielleicht ein Mac. Und also man hat gar nicht so richtig mit diesem Serverbetriebssystem, was einfach zu, ich weiß nicht, wie die Prozentsätze sind, aber auf jeden Fall würde ich sagen, zu 80% ist Linux angesagt auf dem Server. Und ich weiß noch, also vor, das ist noch gar nicht so lange her, da habe ich auch erstmal geguckt, so, oh Gott, Linux und Kommandozeile, was ist das und was kann man da machen? Keine Ahnung. Da war das immer so Rocket Science, ja, was diese Admins da treiben mit irgendwelchen wilden Pipe-Befehlen da auf 20 Konsolen, die sie parallel offen hatten. Und da musste man natürlich erstmal reinkommen. Also das heißt, das hört sich alles so schön an, dass ich sage, ja, das kommt von diesem Betriebssystem und dann installiere ich Java. Also ich erinnere mich an den ersten Docker-Files und es ist tatsächlich heute noch so, dass man teilweise wirklich lange, lange Zeit erstmal da drin sitzt, bis das so läuft. Ne? Also man kann das zwar alles lokal entwickeln zum Glück, aber es dauert halt einfach erstmal, weil man nicht so als Softwareentwickler vielleicht in diesem Thema drin ist. Aber es kommt immer mehr. Also man muss sich damit beschäftigen. Es reicht heute, wenn Sie jetzt heute auf den Markt gehen und sagen, ich will jetzt hier irgendwo arbeiten als Softwareentwickler, reicht es nicht mehr aus, dass man nur irgendwie eine Programmiersprache kann oder sozusagen aber kein Wissen drumherum hat. Also muss definitiv DevOps, ein wenig Wissen muss man da aufbauen, also so ein Mindestmaß. Es wird jetzt nicht jeder sagen, ich werde jetzt der absolute Container-Experte oder CI/CD-Experte oder so, aber so ein bisschen so ein Verständnis muss man entwickeln, sonst versteht man nicht, wie die Schnittstellen funktionieren und man wird nicht mal angenommen, weil einfach die meisten Firmen, und ich kenne unsere Bewerbungsgespräche, ich habe sie selber mit designt sozusagen, dann wird einfach auch gefragt danach, was ist das alles? Was sind Container? Wie funktioniert das? Was ist CI/CD? Warum macht man das? Das ist immer der entscheidende Punkt. Ich erinnere mich auch beim Norbert, der wird immer darauf hinweisen. Das ist der wichtigste Punkt, dass sie verstehen, warum mache ich das? Ne? Und das heißt, bei den Containern, wie gesagt, ist dann so ein Stück weit so eine Revolution losgebrochen, weil eben die Leute in der Lage waren auch, sie konnten jetzt sich als Softwareentwickler mit Betriebssystemen beschäftigen. Also sie haben sozusagen Dev, Development und Operations so ein bisschen gemischt. Und das ist so zeitgleich losgelaufen, hat sich auch so überlappt oder war vielleicht sogar gleich. Deswegen passt das ganz gut zusammen, so dieses DevOps-Thema und das Container-Thema. Gleichzeitig, das wird garantiert noch irgendwie eine Frage sein, aber ich muss sie jetzt vorwegnehmen, was gleichzeitig passiert ist, die Rechenzentren sind weggewandert von den Unternehmen Richtung Cloud. Also, oder anders gesagt, man hat im Grunde den Keller leergeräumt, den man hatte, weil irgendwie hat einem da so ein toller Cloud AWS oder Google Cloud oder Azure Vertriebler gesagt, das ist alles viel billiger, wenn ihr bei uns das macht und hat total nur Vorteile für eure Betriebsmannschaft. Die muss dann keine Server mehr da reinschieben und kaufen und warten und Datenbanken irgendwie da warten. Das ist alles automatisiert bei uns. Und das ist aber natürlich auch ein wichtiger Punkt, der parallel dazu lief. Da werden wir wahrscheinlich nachher auch nochmal drauf kommen, weil sich jetzt dann auch was verändert hat. Ich konnte nämlich meine Rechenressourcen, also bisher ne, musste ich ja irgendwo anrufen und dem Admin irgendwie fragen, bitte bestell mal meinen Server, dann dauerte das 5 Monate. So, und jetzt, wenn ich aber in der Cloud bin oder bei irgendeinem Cloud-Provider, so, kann auch Hetzner sein oder was weiß ich, 1&1, Ionos, da kann ich mit einer API sagen, bitte gib mir mal einen Server. Also mit einer Web-API. Also ich kann praktisch einen Curl schreiben oder einen Postman nehmen oder irgendeinen Client, das ist eigentlich egal, und kann sagen, gib mir mal den Server. Also Hauptsache, ich habe meine Kreditkarte hinterlegt. Das ist immer so die Voraussetzung. Dann habe ich sofort den Server. Also dann wird der provisioniert für mich hingestellt und ich sage mal, gut, also ein bisschen dauert das, ne? Aber dann sind das vielleicht so 1 Minute oder so, bis das Ding hochgezogen ist. Und die ganze Virtualisierung, die wir vorhin erklärt haben, die ist jetzt sozusagen, damit beschäftigen sich die Cloud-Provider. ich sozusagen muss mich damit gar nicht mehr beschäftigen. Auch nicht, also egal wer, egal ob Entwickler oder Betrieb.
Das heißt, es gibt irgendwie so zwei Seiten von so einem DevOps, oder ich sag mal, das ist ein Kontinuum sozusagen, wenn man auf der Entwicklerseite, das mehr Dev von dem Ops ist praktisch meine Umgebung, definiere ich jetzt. Das heißt, ich habe mehr Kontrolle bei der Entwicklung, und aber der mehr die Ops-Seite ist jetzt praktisch, da gibt es auch diesen Begriff Infrastructure as Code sozusagen, wo man schon nicht nur sagt, das ist meine Software-Umgebung, sondern das ist auch meine Hardware-Umgebung, auf die es läuft. Ja?
Genau, Das ist im Grunde die nächste Revolution, die sie jetzt sofort anschließt. Und das ändert schon, man muss schon sagen, das krempelt die gesamte Industrie um. Das hat nämlich jetzt den Aspekt, wenn ich, wie gesagt, Cloud-Provider habe, also wenn ich mich nicht mehr um ein eigenes Rechenzentrum kümmern muss und da irgendwelche Hardware reinstecken muss, sondern alles über eine API ansprechen kann, dann kann ich alle Aktionen, und wirklich, das war für mich eigentlich, also ich habe jahrelang CT gelesen, ja, weil ich habe mich total für Hardware auch interessiert und so weiter, aber das war für mich total verrückt. Also ich irgendwie festgestellt habe, ich kann mit einem Curl oder mit einem API-Aufruf, kann ich sagen, gib mir mal eine Datenbank, ich hätte gern dieses Netzwerk, ja, also ich kann Software-Defined Networking machen, SDN, Wahnsinn, ja, ich kann irgendwie Firewalls hochziehen, alles mit einem, mit so einem, ja, wie so einem Wimpernschlag, ja, also das ist so total verrückt, und das setzt mich natürlich auch so, versetzt mich in die Lage, dass ich auch die ganze Konfiguration, also auch die Datenbanken, Webserver, was ich da alles habe, irgendwelche Caches, es gibt ja alle möglichen Sachen, oder irgendwelche Queues, die haben alle Konfigurationen. Ja? Wenn ich so eine Oracle-Datenbank installiere, dann ist das nicht so schnipp, ich installiere mal Firefox auf meinem Laptop, sondern das sind richtig Orgien von einer Stunde oder so, wo ich alle möglichen Häkchen anklicke und jeder Haken hat irgendwie einen Entscheidungsbaum nach sich, wenn ich da nicht alles richtig mache. Und diese ganze Konfiguration, die kann ich jetzt in Code hinterlegen oder in mein Versionskontrollsystem einchecken. Und das ist ein Riesenthema, weil jetzt kann ich wirklich nachvollziehen, welche Konfiguration passt wirklich zu meiner Software, wie funktioniert das alles zusammen. Und es hat auch noch eine andere Konsequenz. Und ich weiß nicht, ob das schon so überall in jeder Bildungseinrichtung angekommen ist. Ich meine, bei Ihnen ist es einfach. Sie werden, glaube ich, wie heißt der Studiengang Softwaretechnik?
Die Vorlesung, ja.
Die Vorlesung heißt Softwaretechnik. Wenn Sie jetzt aber, sagen wir mal, eher in Richtung Betrieb gehen würden, ja, oder man hat das früher, sage ich mal, ist sozusagen Richtung Administration gegangen, hat man sehr viel dieses, ich stecke irgendwo Rechner zusammen gelernt. Man hat vielleicht noch gelötet in manchen Ausbildungsgängen, oder man hat irgendwie gelernt, wie man jetzt den Windows, wie man so mit Mausklicks Windows administriert. Das kann man alles vergessen. Man muss jetzt eigentlich als, und da gibt es auch eine neue Jobbezeichnung dafür, die hat, glaube ich, Google eingeführt. Es ist dann der Site Reliability Engineer oder SRE abgekürzt. Der ist eigentlich ein Softwareentwickler. Also witzigerweise Google zum Beispiel oder auch andere Unternehmen stellen für ihre SREs nur Softwareentwickler ein, die machen aber den ganzen Tag nur Betrieb. Also das heißt, die konfigurieren die Hardware oder die Infrastruktur, die Datenbanken und so weiter, alles mit Code. Also im Grunde habe ich zwei Abteilungen dann, wenn ich es jetzt mal so nennen würde, oder zwei Teams. Die einen entwickeln Software, die andere auch. Die einen halt die fachliche Software, die man wirklich dem Kunden geben will, und die anderen entwickeln eigentlich die Infrastruktur als Software. Das heißt, man hat dann nur noch Software. Man beschäftigt sich gar nicht mehr so mit diesen hardware-nahen Themen. Und das ist natürlich eine Riesensache, weil gerade das sehe ich auch als Consultant, wenn viele Kunden, die wünschen sich dann, wir wollen sein wie Google, wir wollen Infrastructure as Code machen. Und wenn man dann so im ersten Meeting direkt sagt, ja, hier sind ja auch zwei Betriebler anwesend, sie wissen schon, dass sie dann arbeitslos sind. Das ist eine harte Nummer, ne? Man muss da irgendwie damit umgehen. Man muss irgendwie auch Leute mit Schulen mitnehmen und so weiter. Also da ändert sich richtig viel gerade. Also es hat immer zwei Seiten. Also natürlich gibt es auch noch so klassische Betriebler, die sind dann aber bei den Cloud-Providern unterwegs, ne? Die haben natürlich auch Rechenzentren. Aber da muss man vielleicht auch irgendwie in Afrika da irgendwie Taucheranzüge oder so anziehen können, um da in die Rechenzentren zu kommen. Also es ist ein anderer Job.
Ja, ja. Ja, total interessant, diese Hintergründe mal zu erfahren und was so die Trends sind. Kannst du uns vielleicht mal auch mal so Einblicke geben? Ich meine, du siehst jetzt auch ja viele Firmen und so weiter, wie so dieser Stand dieser Transformation ist, so was vielleicht, wo du siehst, dass viele Firmen welche Probleme die haben, was vielleicht deine ersten Aufgaben sind, wenn du in so ein Team kommst und so weiter.
Ja, das ist natürlich immer mega vielfältig und das macht natürlich den Job so spannend. Aber manche Sachen ziehen sich natürlich auch so ein Stück weit durch. Also die eine Geschichte ist natürlich, dass jetzt, da gibt es auch ganz viele sag mal, Strömungen in diese Richtung, die gesagt haben, das ist auch bei den, ich sag mal, großen Internetfirmen, die man so kennt, ist das sehr beliebt, dass man sagt, man tut jetzt, wenn jetzt sowieso schon alle Software entwickeln, dann tut man die alle nicht mehr in mehrere Teams, sondern in ein Team. Mhm. Oder sogar im Extremfall, man bildet sich jetzt so das Team der sieben Ninjas und die können einfach alles. Also die können von der Software, die sie entwickeln, für den Kunden, über die Infrastruktur, die sie entwickeln, über vielleicht noch Machine Learning, was alles gebraucht wird, oder sogar die fachliche Konzeption bis hin zu UX-Design, was weiß ich, die können eigentlich alles. Man bildet so ein cross-funktionales Team und stellt das so. Also da dreht man so die typischen horizontalen Organisationsstrukturen komplett auf den Kopf, weil diese Dinger, also diese, ne, man nennt das cross-funktionales Team, das ist halt, das ist was völlig Neues. Da habe ich keine Abteilungsgrenze mehr, sondern da sage ich eigentlich, da gibt es auch diesen Spruch, you build it, you run it. Also das heißt, dieses Team baut eine komplette Funktion und ist komplett dafür verantwortlich. Also wenn die nicht läuft, werden die auch angerufen. Also das ist natürlich der Extremfall, sage ich mal. Man sagt dann auch oft, man macht das nur so groß, dass sie von zwei Pizzas satt werden und so. Also das ist halt so eine Größenvorgabe, die da manchmal gesagt wird. Oder man verwendet Microservices dafür. Es hat sich dann also auch in die Architektur, wie man Software gestaltet, sozusagen reingewirkt. Oder man macht es halt so, dass man halt trotzdem noch diese Trennung hat. Ne? Also interessanterweise bei Google zum Beispiel ist es total getrennt. Die haben also immer noch Softwareentwicklungsteams und diese Site Reliability Engineers, die haben nur ein interessantes Konzept, und zwar meistens leiden die Site Reliability Engineers, also die sich um Betrieb kümmern, ne, die werden ja nachts angerufen, die leiden mehr unter schlecht gebauter Software, also schlecht qualitätsgesicherter Software, und die haben ein Vetorecht, also wenn die betreiben sozusagen immer, die sind so zugeordnet zu einem Softwareentwicklungsteam, und wenn die keinen Bock mehr haben, dann können die einfach in ein anderes SAI-Team gehen, was für ein anderes Softwareentwicklungsteam zuständig ist. Und wenn das Softwareentwicklungsteam also total viele Fehler macht, dann laufen denen die SAIs weg. Und irgendwann müssen die sich auf die Qualität konzentrieren, weil die sonst keinen mehr haben, der das betreibt. Also ist auch ein interessantes Konzept. Aber was ich, das ist natürlich jetzt, ich sag mal, so ein bisschen die Vorreiter, ne? Also wenn ich jetzt sage, cross-funktionale Teams oder was Google macht, das ist so ein bisschen das, was wir natürlich auch den Kunden erzählen, sagen, da könnt ihr mal, in diese Richtung könnt ihr mal denken, aber wo die sind, ist es meistens woanders, und das hat ganz viel auch mit gewachsenen, ich sag mal gerne hysterisch oder historisch gewachsenen Strukturen zu tun. Es gibt ja ganz viele Abteilungsleiter von Abteilungen, die vielleicht auf einmal wegfallen. Und also es gibt nichts, was Abteilungsleiter schneller merken, als wenn ihre Abteilung vielleicht wegfallen könnte. Das heißt, da sind die total allergisch drauf. Das heißt, man muss jetzt gucken, vielfach mit unseren Kunden, okay, wie kriegen wir die denn jetzt von dem Modell, wo die jetzt sind, irgendwie gut, vielleicht mit ihren Abteilungsleitern irgendwie in so eine neue Welt. Also das ist gar nicht so einfach. Ich halte mich dann so ein bisschen, das ist auch so ein Organisationsthema, da halte ich mich ein bisschen raus, weil ich vielfach die Erfahrung gemacht habe, dass das sehr schwer ist und sehr langwierig ist, bis so eine Organisation sich geändert hat. Wie ich eigentlich eher immer rangehe, ist, ich zeige so ein bisschen, was möglich ist. Also ich versuche, auch so Technologien und Vorgehensweisen reinzubringen, wo der Kunde, wo die Entwickler, die dabei sind, sagen, boah, das ist ja mal mega geil, da müssten wir ja mal, oder das könnten wir ja mal umsetzen. Und zeigt dann so ein bisschen, was geht, und versucht zu inspirieren. Ne? Weil die Leute, die müssen ja selber in ihrer Organisation loslaufen, die müssen selber begeistert sein von dem, was wir da ausprobiert haben, was wir da angedacht haben und dann loslaufen und das umsetzen. Das bringt natürlich viel mehr, als wenn ich jetzt als der große Consultant sage, boah, das ist ja alles Kacke, wie ihr das macht, ihr müsst euch jetzt komplett umorganisieren. Dieses Mandat bekommt man auch extrem selten beim Kunden, das muss man ja auch ehrlicherweise sagen. Wir sind zwar teuer genug, aber die Abteilungsleiter und so weiter, die sitzen da schon noch ein bisschen sattelfester da in ihren Organisationen. Also genau.
Ja, jetzt sind ja nicht alle Firmen Googles und so weiter. Und gerade jetzt hier vielleicht auch im Leipziger Raum gibt es sehr viele IT-Firmen, aber die sind ja eher so kleinere Firmen, vielleicht so 20 Leute oder so, weiß nicht.
Ja.
Lohnt sich das denn für die, irgendwie in die Cloud zu gehen oder gerade nicht? Oder was sind denn da so deine Erfahrungen, Eindrücke? Oder sind die vielleicht gerade technologisch weiter als größere Firmen oder hängen die zurück? Was kannst du da vielleicht sagen?
In den meisten Fällen ist es tatsächlich so, dass kleinere Unternehmen agiler sind meistens. Also die können schneller Änderungen umsetzen. Die sind auch meistens Cloud-affiner. Also gerade Startups, da fängt heute keiner mehr an und kauft irgendwie bei Dell erstmal 20 Racks und Hardware und so. Das macht da keiner mehr, weil, wie wir ja eingangs auch schon festgestellt haben, man macht am Anfang irgendwelche Prognosen, welche Nutzer da kommen werden und weiß aber gar nicht, ob die dann kommen in 7 Monaten. Was man eigentlich macht, da sind eigentlich die kleinen Unternehmen deutlich besser darin, man versucht diese 7 oder 5 Monate oder was auch immer, immer weiter zusammenzudampfen. Also man versucht, so schnell wie möglich Feedback zu bekommen. Das ist eigentlich das, was sich überall durchzieht. Also das heißt, vorher war das vielleicht, wenn ich die Software geschrieben habe, bis die mal produktiv lief, dann hat das vielleicht 2 Jahre gedauert, im schlimmsten Fall. Oder naja, so schlimm war der Fall gar nicht, weil das war eigentlich der Standard. Ja, manchmal war es vielleicht 1 Jahr, manchmal war es vielleicht, wenn alle so richtig, der Vorstand hat geprügelt und hat gesagt, jetzt müssen wir aber mal, dann hat es vielleicht 1/2 Jahr gedauert, aber es war eine lange Phase. Und diese Phase versucht man jetzt immer weiter zusammenzudrücken und zu sagen, vielleicht kann ich jetzt eine Software entwickeln, heute, und die bringe ich sogar morgen schon produktiv oder vielleicht sogar noch heute. Also das ist aber eine totale Änderung, auch in der Geisteshaltung. Ja? Also wenn ich mir überlege, mit welchen Kollegen ich da vor 15 Jahren oder so, wo ich da angefangen habe, die saßen irgendwie einen halben Tag vor ihrem Rechner und haben, ich weiß nicht, die haben so komische Zuckungen gehabt, ja, und die haben, bis ich mal kapiert habe, was die machen, die versuchen, jede mögliche Problemsituation ihrer Software, ihres Algorithmus zu durchdenken, bevor sie das jetzt an den Betrieb geben, weil, oh Gott, das ist ja wieder so eine riesen Zeitspanne, also versuchen sie das alles vorwegzunehmen. Und jetzt ändert sich, ne, also das ist ein riesiger Qualitätsanspruch, sage ich mal, und der ändert sich. Also gerade bei so einem Startup, der sagt, jetzt hauen wir da mal einfach irgendwas raus, das testen wir jetzt vielleicht sogar mit so einem A-B-Testing, ja, dass ich sage, ich habe 2 verschiedene Versionen meiner Software oder so ein Canary-Deployment heißt das auch oft, ich habe gleichzeitig 2 verschiedene Versionen meiner Software produktiv. Also man kennt das auch von Facebook oder von irgendwelchen Unternehmen, die dann sogar so einen Schalter anbieten, willst du unsere neue Version schon mal testen oder so? Und dann kann ich gleich irgendwie Feedback einsammeln. Das heißt, ich versuche immer weiter diesen Feedback-Zyklus kleiner zu machen. Und deine Frage war ja eigentlich, sind jetzt die kleinen oder größeren Unternehmen cloud-affiner? Also ich sehe das durch die Bank weg. Also die stellen alle, entweder sie stellen alle um, haben schon umgestellt. Manche müssen aus regulatorischer Sicht noch manche Daten irgendwie im eigenen Keller halten. Gerade vielleicht irgendwelche Versicherungen oder Banken. Aber ansonsten ist schon ein sehr starker Druck auch Richtung Cloud, weil man muss halt schon sagen, ich muss mich ja auch mit diesen ganzen Sachen nicht beschäftigen. Also ich muss da, alles, womit ich mich nicht beschäftigen muss, das hält mich dann nicht davon ab, mich um meinen Kunden kümmern zu können. Und das ist natürlich ein Riesenargument. Und also ich sehe das eigentlich immer mehr, dass immer mehr ausgelagert wird. Ne? Also die meisten Unternehmen, die beschränken sich immer mehr auf diese Kernkompetenz. Wenn man mich jetzt fragen würde, wo ich persönlich lieber bin, ich bin immer persönlich eigentlich lieber bei einem kleinen Unternehmen. Das klingt jetzt vielleicht komisch, weil ich jetzt bei einer 600-Mann-Company bin. Aber es kommt immer so ein bisschen drauf an, wo kann man irgendwie noch was bewegen. Und ich glaube, gerade bei so kleinen Unternehmen ist halt gerade am Anfang, wenn man irgendwo einsteigt, ist es einfacher, Dinge zu bewegen, als wenn ich mir jetzt denke, ich bin bei einem Großkonzern, da gibt es schon sehr viele gewachsene Strukturen und selbst wenn die Cloud einführen, dann haben die meistens noch so ein Team oder eine Abteilung, die dann diese Einführung begleiten, die dann nochmal ein Framework da draufsetzen und nochmal irgendwelche Compliance-Sachen da abbilden und dann wird es schon wieder unagil, weil dann definieren die wieder, wie meine Container aussehen und definieren das, definieren, welches Werkzeug ich nehmen soll Und das ist natürlich wieder schwierig.
Ja, also ich habe auch zwei oder drei Themenpunkte, die ich gerne noch ansprechen würde. Das eine wäre vielleicht mal Testing mal anzusprechen. Wir sind ja hier DevOps, CI, CD und so weiter. Und Continuous Integration ist ja, ich würde sagen, vormals ja so ein Testing-Schritt sozusagen. Was hat das also für die Softwarequalität für Auswirkungen gehabt, dieses Automatisierung CI/CD?
Genau, also das ist natürlich ein Riesenthema, was ich sagen würde, was sich parallel eigentlich zu dem, was wir jetzt alles schon, also wir haben gerade schon Virtualisierung, Container gehört, wir haben DevOps gehört und eigentlich war das noch ein paralleler Strang. Also als ich damals angefangen habe, vor 15 Jahren, würde ich sagen, das erste Projekt, da hat, glaube ich, gerade der eine Kollege, der zuständig war in diesem Vorgehensweisenteam, hat den ersten Hudson-Server installiert. Und Hudson ist dann umbenannt worden irgendwann relativ schnell in Jenkins und den haben Sie vielleicht schon mal gehört, einfach den Namen, weil das der berühmte CI/CD-Server war. Oder ich sage jetzt erstmal CI-Server, weil Continuous Integration. Und damals ging es eigentlich los, dass man gesagt hat, ich müsste mal irgendwie, ich merke, dass meine Softwarequalität nicht so stimmt. Ich kann das auch nicht so richtig nachhalten. Und da kam eigentlich die Idee auf, ich schreibe Tests und ich lasse die regelmäßig immer wieder laufen. Und da ja der Mensch ist ja so ein, wie soll ich sagen, der wird immer so im Zeitverlauf, wird immer fauler. Am Anfang ist er so begeistert, oh, jetzt schreib mal Tests und total cool, dann führe ich die immer wieder aus. Und wenn er das erste Mal gehört hat, dann macht er das auch. Und in der Woche, dann führt er das noch zweimal am Tag aus und irgendwann vergisst er das wieder auszuführen. Und deswegen hat man gesagt, man macht so einen zentralen Integrationsserver, eben hier Jenkins damals. Und da wird sozusagen jede Software, die ich jetzt in ein Versionskontrollsystem einchecke, wird erstmal da genommen und getestet. Also immer, wenn sich da eine Änderung ergibt in dem Versionskontrollsystem und Sie merken schon, dass das Versionskontrollsystem auch eine wichtige, sehr, sehr wichtige Rolle spielt, weil nämlich da der CI-Server eingreift und sagt, aha, es gibt eine neue Version. Ne? Also der greift jetzt nicht bei jedem Softwareentwickler irgendwie auf den Privatrechner, sondern der guckt ins zentrale Versionskontrollsystem, nimmt sich die Software und baut, testet diese durch, weil das und das ist halt eine sehr, sehr wichtige Sache, weil dann kann ich halt Softwarequalität überhaupt erstmal sicherstellen. Und ich kann nicht nur Softwarequalität sicherstellen, es gibt noch einen anderen Punkt. Großkonzerne haben große Software-Monolithen. Und diese sehr, sehr großen Softwaresysteme irgendwie zu verstehen als einzelner Mensch ist eigentlich unmöglich. Also das heißt, da muss ich ja massiv in Schnittstellen denken, in Modulen und so weiter. Und diese Schnittstellen, die muss ich einfach testen. Auch die Module muss ich testen. Wenn ich das nicht mache, dann verrottet diese Software, hat man immer so dieses Bild. Ja, also wie so ein verrottetes Gemüse. Irgendwann ist das so schlimm, in so einem schlimmen Zustand, dann kann ich das eigentlich nicht mehr retten. Deswegen ist es total wichtig, dass ich diese Tests habe, dass ich sie schreibe und dass ich sie eben auf so einem regelmäßig von so einem CI-System ausführen lasse. Also ich sage ganz oft, bei Kunden, wenn die Tests schreiben, die aber nicht ausführen regelmäßig, ist genauso schlimm, wie wenn sie keine Tests schreiben, weil man weiß auch irgendwann nicht mehr, ob diese Tests, die man mal irgendwann geschrieben hat, noch laufen. Ne? Weil da sind wir wieder bei der grundsätzlichen Faulheit des Menschen. Irgendwann, man führt die halt nicht mehr regelmäßig aus. Aber der CI-Server, der stichelt einen dann, der kann auch E-Mails schreiben. Das ist sehr effektiv. Wenn man dann ständig E-Mails kriegt vom CI-Server, nee, deine Software baut nicht, da die Tests schlagen fehl. Irgendwann ist man so genervt, dass man sagt, und am besten sind das so rote Ampeln, die den ganzen Bildschirm vollleuchten, dann gehen die Leute her und sagen, das muss ja grün machen und gucken danach. Also das ist total wichtig. Und also das fällt einem auch selber auf die Füße. Bei mir ist es sogar so, ich fange mittlerweile bei neuen Softwareprojekten, egal was, fange ich immer mit der CI-Pipeline an. Weil dann bin ich gezwungen, Schritt für Schritt bis zum Ergebnis zu kommen. Also ich habe so als, wie soll man sagen, Nebenbeschäftigung stimmt eigentlich nicht. Also ich schreibe halt sehr gerne Blogs zum Beispiel. Und da mache ich es auch so, wenn ich mir ein neues Thema angucke. Jetzt gerade gucke ich mir zum Beispiel Cloud-Native CI/CD Tooling namens Tekton an. Total spannend, kann man mal googeln. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, ich hatte auch lange nicht mehr Kubernetes im Detail gemacht und habe mir dann also wirklich mal Schritt für Schritt das hergeleitet und habe auch meinen einen Kollegen gezwungen, nee, wir machen das jetzt direkt als Code jeden Schritt. Und das hat sich auch rausgestellt, dass das total super war, weil das so ein komplexes Thema ist, dass man irgendwann gar nicht mehr weiß, was habe ich jetzt installiert und nicht installiert und wo habe ich das. Und also das ist wirklich Gold wert. Kann man sich auch so selber in den eigenen Werkzeugkasten legen und hilft einem nicht nur im Vorstellungsgespräch, sondern hilft eigentlich immer, weil Sie dürfen auch nicht vergessen, Sie werden auf jeden Fall ganz schnell wieder vergessen, was Sie heute gemacht haben. Wenn Sie jetzt heute eine tolle Vorlesung haben und heute irgendwas Tolles gelernt haben, so wie Docker oder so, in einem halben Jahr, wenn Sie es nicht mehr machen, können Sie gar nichts mehr. Also Sie wissen vielleicht noch, wo Sie mal irgendwo einen Link hingeschrieben haben und dass da mal irgend so ein Projekt war, aber mehr wissen Sie nicht mehr. Und dann ist es Gold wert, wenn man so einen CI-Server hat, also mal als Beispiel, heute aktuelles CI-System, so zum Beispiel GitHub Actions, was ich sehr cool finde, was auch sehr viele aktuelle Methodiken umsetzt, dann ist man total froh. Dann kann ich mir nämlich da reingucken, das macht das. Ah ja, und das läuft sogar noch oder eben nicht mehr, aber dann kriegt man eine E-Mail, dann wird es rot. Also das ist sehr, sehr effektiv.
Ja, cool. Im Projekt, im Praktikum haben wir bei uns auch mit der Pipeline angefangen. Von daher.
Ah, sehr gut.
Folgen wir da schon den Best Practices. Sehr gut. Genau, das zweite Thema, was ich noch besprechen würde, ist diese ganze Transformation in die Cloud. Das wird ja so gehypt, aber hat das nicht auch Nachteile? Also was wir jetzt sehen, ist ja zum Beispiel, dass jetzt wieder angefangen wird, Software zu optimieren bezüglich der Ressourcen, bezüglich des Ressourcenverbrauchs, was früher mal gemacht wurde, aber irgendwann hat man gesagt, killed with Hardware, wo man einfach einen Rechner dazu gestellt hat. Jetzt macht man es irgendwie wieder den Schritt zurück. Ist das so ein typischer Nachteil oder so? Oder gibt es da andere Nachteile?
Ich weiß nicht so richtig, ob ich immer, also die Marketing-Slides und viel von dem, was ich jetzt erzählt habe, klingt natürlich so nach Marketing-Slide und das wird alles immer besser und so, aber ich versuche immer mehr so in so Wellen zu denken, ne? Das kommt alles wieder. Also es gab auch vor 50 Jahren oder so, gab es mal eine große IBM, die kam dann mit ihrem Großrechner und an diesem Großrechner, also da kann man jetzt drüber lachen, aber das war im Grunde ein Paket, da hat eine Firma ein komplettes Universum, hat sich praktisch in das Universum eingekauft, da gab es alles. Da drin in diesem Paket, also die haben den mit einem LKW angeliefert, haben den angestöpselt, haben gesagt, du brauchst so einen dicken Internetanschluss und eine dicke Stromleitung, den Rest machen wir für dich. Und dann war da die Entwicklungsumgebung dabei, da war die Datenbank dabei, da war Queuing dabei, da war alles dabei, was man irgendwie brauchen konnte. Das war das Komplettpaket. Und jetzt so nach Jahren, also ich habe mich auch noch mit diesem Großrechner damals so ein bisschen von der Ferne rumgeschlagen und haben immer alle drüber gelacht, der Großrechner und IBM. Und witzigerweise heute, ja jetzt also 2021 und auch 2022 wird das so sein, haben wir große Anbieter wie AWS oder Google oder Azure und die sagen, sie kommen mit ihrem ganzen Potpourri, da ist alles drin, ob ich jetzt Machine Learning machen will, ob ich eine Datenbank brauche, ob ich einen Webserver brauche, ob ich eine virtuelle Maschine, alles haben die so in ihrem Paket und ich begebe mich dann so in dieses Universum. Und was passiert jetzt natürlich? Und das ist ein ganz großer, würde ich sagen, Expertenstreit, der da gerade läuft. Ich begebe mich, also man könnte auch sagen, Vendor-Login, wird da immer gerne gesagt bei Kunden, also ich begebe mich völlig mit Haut und Haar sozusagen in die Hände dieses Anbieters. Und das hat jetzt Vor- und Nachteile. Ne? Also ich, wenn ich das mache, ich bekomme gerade als Startup unglaubliche Geschwindigkeit. Also ich kann sagen, ich klicke mir mal schnell irgendwas zusammen, was vorher Jahre gedauert hat. Also das ist irre, was ich jetzt, ich kann sogar Quantencomputing mir einfach, ich muss irgendwie ein bisschen klicken und dann habe ich irgendwie alles, was ich mir nur so vorstellen kann. Aber man ist natürlich erstens auf Gedeih und Verderb dann auch so ein bisschen da festgelegt, wobei man auch sagen könnte, so ein bisschen Vendor-Login gibt es immer. Ne? Also ich kann ja meine Hardware schlecht selber bauen. Also auf irgendwas muss ich ja vertrauen und auch jede Software oder jedes Betriebssystem kann ich nicht selber bauen. Aber natürlich geht so ein Stück weit Unabhängigkeit verloren. Es gibt natürlich Methodiken, das auch wieder ein bisschen auszugleichen. Aber wie gesagt, ist da auch gerade ein großer Expertenstreit, weil je mehr ich dann versuche, das auszugleichen, also ausgleichen heißt dann, ich baue was, was nicht nur bei AWS läuft, sondern auch gleichzeitig bei Google, Azure und Hetzner oder so. Das kostet aber Zeit und Geld und Energie und hindert mich sozusagen wieder diesen Feedback-Zyklus so klein wie möglich zu machen. Wir erinnern uns, wir wollen ja ganz schnell Feedback haben. Wenn ich jetzt aber erstmal, also ich hatte das tatsächlich jetzt bei einem Kunden, großer Fahrradkomponentenversender in Deutschland, würde ich sagen, mit einer der größten, die sind als erstes an mich herangetreten und haben gesagt, also sie haben heutzutage eine Access-Anwendung, also Access, ja, also wirklich ein ein Fett-Client, den sie irgendwie so halb gar an ihre Mitarbeiter irgendwie so über so einen Windows-Share verteilen. Und die haben tatsächlich gesagt, also wir wollen überhaupt keinen Vendor-Login, wir wollen aber den neuen heißen Scheiß machen. Und sie wollten sozusagen 5 Generationen von jeglicher technologischer Entwicklung überspringen und wollten ein Multi-Cloud-Kubernetes-Cluster aufbauen. Also Kubernetes ist ja auch so ein Container-Scheduler-System, das werden sie wahrscheinlich auch immer mal hören. Und das war so eine Anforderung, wo du natürlich erstmal als Architekt irgendwie reingehst und denkst, oh Gott, also ich fand das mega spannend, erstmal das Thema, aber ich habe dann, also wo wir tatsächlich gelandet sind, ist jetzt bei Containern ohne Kubernetes. Container, dass der Kunde erstmal Container verstanden hat, das, also das war für die erstmal eine Riesenrevolution. Und diese Container werden jetzt einfach betrieben, also bei dem Kunden ist es jetzt so, die nehmen jetzt erstmal AWS Fargate, das ist so eine Managed Container Betreib-Plattform, sage ich mal. Aber die können natürlich mit den Containern auch irgendwo anders reingehen. Also sie können jetzt sagen, sie gehen zu Google, sie gehen zu was weiß ich, sie bauen sich selber einen Kubernetes-Cluster auf, in Klammern, die meisten brauchen gar keinen Kubernetes-Cluster, weil wer ist schon Google und hat 50.000 Container parallel in Produktion? Da lache ich mich immer tot, weil die meisten Kunden kommen irgendwie mit 3 Containern, ja, und sagen, wir brauchen Kubernetes, aber jetzt mache ich mal die Klammer wieder zu. Und das ist eigentlich immer so der Punkt, dass man da so ein bisschen auch wieder runterholen muss. Also diese Tools sind unglaublich vielfältig, kommt auch gefühlt jeden Tag irgendwie was Neues dazu und da muss man da natürlich auch abwägen. Aber jetzt bin ich so ein bisschen abgebogen, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo wir eigentlich herkamen.
Ja, die Nachteile, aber es hast ja schon, glaube ich, gut mit dem Vendor-Login beschrieben sozusagen und dass man vielleicht auch versucht ist, zu sehr technologisch das einfach immer, man möchte vielleicht technologisch vorne mitspielen, ohne dass es überhaupt Sinn macht, vielleicht für die eigene Firma, ja. Genau. Vielleicht das letzte wichtige Thema, bevor wir dir nochmal das Wort übergeben können mit deiner Message vielleicht noch. Und zwar ist das vielleicht Education und Weiterbildung von den Studierenden oder wie kann man denn da am Ball bleiben? Wo kann man sich, wie kann man überhaupt sich dort einarbeiten in dieses schwierige Thema? Nimmt man sich einfach ein Buch oder wie hast du da irgendwie Tipps vielleicht oder so?
Ja, das ist eine gute Frage. Also auf jeden Fall ist schon mal eine gute Idee, sich solche Podcasts anzuhören, wie heute wahrscheinlich, weil man, ja, also das ist eigentlich wahrscheinlich das Effektivste, wenn man mit Praktikern redet, ne, und versucht so ein bisschen rauszufinden, wie funktioniert das jetzt bei dem, ne? Also ich kann jetzt so ein bisschen meinen Weg beschreiben, aber das muss ja auch nicht sein, dass das jetzt für jeden von Ihnen passt, sondern einfach so ein bisschen rauszuhören, okay, mit was ist denn wer eigentlich ganz gut unterwegs? Und bei mir ist es so, der erste Punkt ist, Sie können nicht alles wissen und Sie werden definitiv, also ich habe noch ein bisschen jüngere Kollegen bei mir im Team, deren größtes Problem ist, dass wir vor allen Dingen auch bei Cocentric, wir haben eine große Community auch an Leuten, die viele Blogs schreiben, sich mit vielen Themen beschäftigen. Die haben das Problem, kommen immer wieder so, also ich würde nicht sagen heulen zu mir, aber sie sind halt aufgelöst und sagen, oh Gott, wir haben so viele Themen, ich komme gar nicht hinterher. Und dann sage ich, dann bin ich eigentlich immer erstmal am Beruhigen und sage, du kannst nicht alles wissen. Wichtig ist, dass du die Kernkonzepte verstanden hast. Die Kernkonzepte bleiben immer wieder gleich, ne? Also wenn Sie jetzt in Softwaretechnik vielleicht verschiedene Dinge hören, wie man Software entwickelt und dabei gehört ja dann auch sowas wie Containerisierung oder CI/CD, was ist DevOps, was ist Cloud grundsätzlich dazu. Wenn Sie aber das Grundkonzept verstanden haben, das ist eigentlich immer das Wichtige. Und dann auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, also neugierig bleiben, sich die Tools anschauen, aber auch immer fragen, was ist jetzt der Sinn? Also was ist eigentlich der Sinn von diesem Tool? Was bildet das jetzt ab? Und ich sage mal, es gibt da natürlich so ein paar Kerntools, ne, die sollte man einfach so im Köcher haben. Sowas wie einen Container mit Docker, das sollte man sich irgendwie angucken. Da kommt man nicht drum rum. Oder mal so grundsätzlich was Virtualisierung, Webserver. Was mir halt immer total hilft, und so hangle ich mich eigentlich schon seit Jahren so ein bisschen durch die Welt der Softwareentwicklung, ist eigentlich immer diese Sachen an praktischen Beispielen mir anzugucken. Also ich nehme mir ein praktisches Beispiel und zwar wirklich, ich meine praktisch, Sie nehmen sich Code, Sie nehmen sich eine Anwendung auf Ihrem Rechner, Sie schreiben die entweder selber, das ist das Ideal, oder Sie kopieren sich halt Teile, aber Sie haben wirklich Code und mein Ansatz war immer, ich möchte den jetzt deployen, ich möchte jetzt, dass meine Frau den nachher auf dem Handy aufrufen kann, ja, so mal als Beispiel. Und was muss ich jetzt alles dafür tun? Was sind die Schritte, bis das soweit ist. Und zwar, was muss ich dafür tun, dass das auch nicht nur jetzt mal ebenso klappt, sondern dass das auch in der Qualität klappt. Und dann kann ich nämlich, wenn ich das mal habe, dann habe ich mal so eine Kette durchgangen. Das ist schon mal so ein riesen Asset. Und das können Sie immer weiter erweitern. Dann können Sie sagen, okay, jetzt habe ich da vielleicht irgendwie eine Webanwendung deployed und die läuft irgendwie bei, ich sag jetzt mal Heroku oder so, und ich weiß gar nicht so richtig, wie das geht. Da kommen irgendwelche Buildpacks und die bauen das und schieben das dahin und dann erweitern sie das. Dann sagen sie, jetzt nehme ich in dieses Beispiel Container mit rein und sage, ich mache jetzt aktiv, gucke ich, dass das gleiche Beispiel, was meine Frau da sieht, in 2 Wochen, in 4 Wochen sieht sie das auch wieder, aber das läuft auf Containern und vielleicht bei AWS Fargate oder so oder bei Google Cloud. Also holen Sie sich auch, also haben Sie da keine Scheu, also holen Sie sich da bei Google oder bei Azure, ich weiß gar nicht bei AWS, wie das aktuell ist, aber es gibt immer solche Promo-Codes, dass man wirklich auch einen Monat kostenlos da rumspielen kann oder noch länger, dass man irgendwelche Credits hat, das reicht meistens aus. Oder es gibt auch so Playgrounds, gibt für jedes Ding, gibt es irgendwie Playgrounds, die sich im Browser öffnen, einfach ausprobieren, keine Scheu haben, ausprobieren und so ein bisschen den eigenen Köcher und erweitern und den Horizont erweitern. Ich glaube, das ist das Wichtigste, aber ohne den Anspruch, dass Sie alles wissen, weil das funktioniert nicht. Und selbst wenn Sie jetzt zu einem Zeitpunkt alles wissen würden, in einem halben Jahr ist sowieso die Hälfte davon schon wieder irgendwie anders in den Tools, aber die Kernkonzepte nicht, die ändern sich unglaublich langsam. Also es ist eigentlich erschreckend, jetzt mal nach 15 Jahren Berufserfahrung, wie langsam sich die Kernkonzepte entwickeln, weil eigentlich so eine Containerisierung, die gibt es jetzt auch schon seit 15 Jahren oder so, oder 10 Jahre, die sich da entwickelt. Das Konzept ist immer noch das gleiche. Ja? Also ich mache statt irgendwie so einer großen Virtualisierung eben eine kleinere, guck mir die Details an und dann nehme ich das in die Hand und weiß, was das macht. Und dann gibt es halt, das nimmt so ein bisschen die ganzen Tools, die da kommen, den Schrecken.
Ja, super. Das ist, glaube ich, ganz interessant gewesen. Vielleicht auch nochmal hier der Hinweis, Jonas hat das schon mal gesagt, er hat auch einen Blog und Codecentric hat auch einen Blog und Jonas hat auch schon für Heise Artikel geschrieben und so weiter. Das heißt, da gucke ich auch sehr gerne auch selber rein in solchen Dingen und ja, wir müssen es ja auch fortbilden und so weiter und solche Leute wie Jonas, die machen das in ihrer Freizeit teilweise oder auch am Wochenende und so weiter, die nehmen sich eine Technologie und brechen das für andere Leute runter und schreiben das dann auf und das ist, glaube ich, unglaublich wertvoll, auch in dieser Weise praktisch sein Wissen einfach mal zu erweitern und zu wissen, was da geht. Also kann ich nur empfehlen. Vielleicht noch eine letzte Message von dir, die du uns weitergeben willst.
Genau, kann nur noch mal so ein Stück weit auch wiederholen, was ich schon gesagt habe. Also die reine Softwareentwicklung wird auf jeden Fall nicht alles sein, was Sie brauchen dann später im Berufsleben. Suchen sich irgendwas, was Ihnen noch dazu Spaß macht, sei es jetzt irgendwie Machine Learning oder sei es irgendwie diese DevOps-Thematik oder CI/CD oder viele gehen auch in die Richtung, dass sie sagen, sie wollen vielleicht irgendwie Projektleitung oder halt Richtung Agile Coaching, Scrum Master, PO, dass man so ein bisschen so diesen Aspekt mit reinnimmt, wie man mit dem Kunden zusammen oder nachher mit Kollegen zusammen, im Team zusammen, ganz egal wo, so diese ganzen Requirements eigentlich schneidet und dann bauen kann. Also nehmen Sie sich so ein anderes Thema dazu oder zum Beispiel auch UX, UI, also gerade diese User Experience, absolut gefragtes Thema, weil gerade auch bei uns ist das zum Beispiel interessant, wir haben eine eigene Beteiligung sozusagen jetzt bei uns so halb unter der Firma, wo eine eigene UX-Firma dranhängt, weil das ist wirklich ein Riesenfeld, ja, wie ist die Benutzbarkeit meiner Software, wie reagieren die Nutzer da drauf, wie kann ich das so gestalten, dass das optimal ist für eine möglichst breite Anzahl von Menschen mit den unterschiedlichen Voraussetzungen. Also das nehmen Sie sich sowas dazu, so ein, ich sag jetzt mal, zweites Steckenpferd zum ursprünglichen Softwareentwickeln und dann erweitern Sie da, haben Sie Spaß dabei, hören Sie sich Sachen an, hören sich Podcasts an, gucken sich bei Heise zum Beispiel was an, die haben auch einen guten einen Stream, Heise Developer, den man einfach folgen kann, da kriegt man viel mit oder mal, was ich auch empfehlen kann, ThoughtWorks hat einen ganz guten Blog, gerade die Sachen, die der Martin Fowler schreibt, kann man eigentlich alle lesen, und dann einfach so ein bisschen umgucken. Ne? Es gibt viele Konferenzen, es gibt auch Meetups. Jetzt ist es natürlich ein bisschen schwierig mit Corona, aber sie werden, denke ich, auch wieder sich irgendwie hybrid oder wie auch immer jetzt wieder verstärkt stattfinden und dann einfach hingehen, weil da sind Praktiker, die erzählen ihnen sozusagen nichts vom Pferd, sondern meistens von dem, was sie in der Praxis machen. Und das ist immer richtig viel wert, weil die schütteln so diesen ganzen Potpourri und da fällt ganz viel runter und das, was in der Schüssel bleibt, das müssen sie sich angucken.
Ja, super, danke. Ja, das Meetup, was war genau das, auch der Tipp, der, glaube ich, auch vielen, auch als wir noch in Weimar waren und so weiter, auch vielen geholfen hat, mal überhaupt Kontakt als Studierender mit echten Softwareentwicklern zu kommen. Und ich finde, es ist, glaube ich, auch mal ganz gut zu sehen, dass die echten Entwickler jetzt auch keine Halbgötter sind, sondern sich auch bei ganz normalen Themen sich beschäftigen. Und sich auch zum Beispiel sich fortbilden, was sind Unit-Tests, ja, finde ich ganz interessant, kommt bei uns im dritten Semester dran, aber ist halt, der Wissensstand ist halt so unterschiedlich, da gibt es halt Mathematiker, die Softwareentwicklung machen, vielleicht, die noch nie was gehört haben und die werden auch so weitergebildet, ja. Also genau. Vielleicht doch nochmal eine letzte Frage, du hast ja nochmal gesagt vorhin schon, du machst auch Designs mit Bewerbungsgespräche, warst wahrscheinlich auch mit dabei und so weiter. Ich glaube, es ist immer ganz interessant auch für Studierende nochmal, wie sie sich vielleicht vorbereiten können, was ihnen erwartet und so weiter. Vielleicht da nochmal ein, zwei Wörter.
Also ich habe jetzt auch selber schon verschiedene Bewerbungsgespräche erlebt und konnte mir natürlich auch dann gerade, weil ich ja auch einen Standort gegründet habe, Leute ausgesucht habe und so weiter, so ein bisschen überlegen, was ist denn für mich persönlich am wichtigsten. Und das war eigentlich immer, also ich mache jetzt mal ganz kurz die Perspektive aus Sicht des Unternehmens und dann nochmal von Ihrer Seite, aus Sicht des Unternehmens oder von den Kollegen, mit denen, die mit Ihnen arbeiten wollen, ist es total wichtig, dass Sie rausfinden, ob Sie gerne mit Ihnen zusammenarbeiten wollen. Das ist eigentlich das ein sehr wichtiges Thema. Also verstellen Sie sich nicht, versuchen Sie irgendwie einfach rüberzubringen, wie Sie sind, weil wenn Sie das nicht rüberbringen können im Bewerbungsgespräch oder das nicht zusammenpasst, sagen wir mal so, dann wird es auch nachher schwierig im Team. Also ziehen Sie sich da auch viele Informationen, die meistens bieten das die Kollegen oder die Unternehmen auch an, dass man vielleicht sogar mal mit Leuten außerhalb des Bewerbungsgesprächs oder des Prozesses auch sprechen kann. Nehmen Sie solche Sachen auf jeden Fall wahr. Legen Sie sich ein LinkedIn-Profil an und ein Xing-Profil, machen Sie das einfach. Ich sehe noch so viele Studenten ohne so ein Profil, legen sich so ein Ding an und vernetzen Sie sich. Vernetzen Sie sich, auf Meetups ist das auch immer total super, aber vernetzen Sie sich direkt mit den Leuten und das wird auch nicht beim ersten Vorstellungsgespräch klappen. Worauf ich am meisten Wert gelegt habe, neben diesen Social-Themen sozusagen, dass man zusammenarbeiten kann, und das versuche ich eigentlich auch immer wieder in alle Bewerbungsprozesse. Also wenn mich einer fragt oder ich bin irgendwo dabei, dann ist das Wichtigste, das Allerwichtigste ist, hat dieser jemand Bock? Also das versuche ich immer rauszufinden. Hat jemand, die selbst, das ist so eine selbst intrinsische Motivation, sich mit Themen zu beschäftigen? Weil, ich habe ja gerade schon gesagt, das Wissen veraltet unglaublich schnell. Wenn ich jetzt nichts mehr mache, wenn ich jetzt gar nichts lese, gar nichts tue, dann bin ich in einem Jahr irgendwie schon wieder bin ich total raus. Ja? Also das heißt, ich muss mich ja immer wieder neu reinarbeiten. Und eigentlich, ich sag mal, das ist die IT. Also das ist ein total interessanter Job. Das liegt daran, dass Sie immer wieder was Neues lernen, aber auch was Neues lernen müssen. Das heißt, das ist eigentlich so dieser Kernpunkt. Ich würde natürlich als jemand, der jetzt das Bewerbungsgespräch macht, auch so ein bisschen fragen, welche Projekte haben Sie denn gemacht? Und auch wenn Sie im Studium Projekte gemacht haben, das zählt ja auch, um so ein bisschen rauszufinden, wie erzählen Sie davon? Ich bin nicht jemand, der, also ich kenne auch viele Technologien im Detail und könnte auch fiese Bewerbungsgespräche machen und dann irgendwie sagen, oh ja, das hat der aber nicht gewusst oder so. Mir geht es aber eigentlich eher darum, rauszufinden, hat der jemand, wenn der jetzt sagt, oh, ich habe mich da mit dem und dem Projekt beschäftigt, ich habe da zum Beispiel Spring eingesetzt. Dann frage ich nach. Gut, ich kenne mich auch bei Spring aus, aber ich frage dann natürlich nach, was haben Sie denn da gemacht? Was hat Sie da begeistert? Was sind denn so die wichtigsten Punkte gewesen, die Sie daran eigentlich, die Sie dazu geführt haben, das einzusetzen? Und dann sind wir wieder bei den Kernpunkten. Überlegen Sie sich, warum setze ich das hier ein? Das ist eigentlich eine gute Frage. Schon am Anfang, wenn Sie sich auch nur damit beschäftigen, überlegen Sie sich vorher, habe ich da darauf Bock und warum setze ich das ein? Und dann kommt so eine Eigenmotivation. Dann merken Sie, oh, dann lese ich Sachen, dann gehe ich dann gehe ich zu Google, suche mir Sachen raus, lese, weil dann finde ich das cool. Und das rüberzubringen im Bewerbungsgespräch, und jetzt immer so von der Seite von Ihnen, wenn Sie im Bewerbungsgespräch sind, das ist das Wichtigste. Weil wenn Sie das rüberbringen, das Unternehmen, was Sie dann nicht annimmt, da wollen Sie gar nicht hingehen. Also sortieren Sie da gut aus. Wenn Sie rüberbringen, ey, wir haben das und das gemacht, zum Beispiel im Studium oder vielleicht in einem Praxisprojekt oder Sie waren in der Praxis, dann bringen Sie das rüber. Und wenn Sie dafür brennen, dann gebe ich Ihnen Brief und Siegel, da wird eigentlich keine Firma ablehnen, außer, wie gesagt, die, wo Sie wahrscheinlich nicht hinwollen. Kann natürlich auch sein, dass da der eine oder andere hin will, aber bei mir war es auf jeden Fall immer so, dass ich in diese Firmen wollte, wo das auch wertgeschätzt wird für das, was man halt brennt, dass man das eben auch in dem Unternehmen machen kann.
Ja, dann recht herzlichen Dank, Jonas. Wir haben so ein bisschen länger gemacht, aber es war super spannend, glaube ich. Vielen, vielen Dank.
Ja, sehr gerne.
Für deine Einsichten und so weiter. Und ja, dann kann man bloß noch schöne Weihnachten wünschen oder Weihnachtszeit wünschen.
Ja, in einem Monat ist es soweit, ja.
Genau, ja, vielen Dank nochmal.
Ja, gerne. Alles klar.
Ciao.
Ciao.